ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Fangen wir vorne an. Name?
Raymond de Ville.
Geburtstag?
9. November 1960.
Geburtsort?
Gotha.
Profession?
Ja, jetzt habe ich gar keine Profession mehr, aber ich bin viele, viele Jahre Geschäftsführerin des Vereins Mütterzentrum e.V. Leipzig gewesen, der jetzt FITZ Leipzig heißt.
Was treibt Sie an?
Im Wesentlichen Verbindung herstellen. Also gemeinsam mit anderen Menschen etwas gestalten, Räume öffnen, im übertragenen, aber auch im buchstäblichen Sinne, Gemeinschaft leben und einen guten Platz für Kinder schaffen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Zuerst fallen mir meine Töchter ein, meine Enkeltochter. Das Zusammensein mit sehr nahen Menschen, mir vertrauten Menschen. Aber ganz dolle fällt mir Mecklenburg ein. Das ist meine Herzensheimat.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ach, das wechselt. Jetzt habe ich gerade wieder diese tolle Sendung mit Sven Helbig gehört, Schöne Töne. Da war eine Akkordeonmusik dabei. Es war wirklich zum Niederknien. Und ich finde Sao de Sagazin ganz bewegend, berührend. Also die finde ich außergewöhnlich.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ich habe mich gerade in Tove Jansson verliebt. Da hat mir jemand mal das Sommerbuch geschenkt und jetzt habe ich das Winterbuch gelesen und dann habe ich mir gleich noch ein Buch bestellt, aus dem ein Auszug in dem Winterbuch drin war. Und ja, da bin ich total begeistert.
Wie beginnt der Tag?
Hoffentlich gemächlich. Ich bin eine Nachteule und dann erstmal in Ruhe ein heißes Getränk, ein bisschen Qigong, ein bisschen rumdallern, was lesen vielleicht. Ja, schön langsam bitte.
Raymond de Ville, was erwarten Sie zum Muttertag? Sie haben ein ganzes Arbeitsleben lang mit Müttern zu tun. Sie sind selber eine. Sie haben zwei erwachsene Töchter.
Drei
erwachsene Töchter. Da kann man ja zum Muttertag ja wirklich erwarten. Ja, was eigentlich?
Ich muss ehrlich gestehen, der Muttertag spielt bei mir und in unserer Familie gar nicht so eine große Rolle. Also, dass es so einen Tag gibt, wo die Blumenindustrie und die Naschwerkindustrie extrem verdient, das bewegt uns nicht besonders. Und meine Töchter, die haben leider alle gar keine Zeit. Deswegen haben wir uns an einem anderen Tag verabredet. Aber das können wir ja auch so machen.
Okay. Fangen wir mit Ihrem FITZ Leipzig an, mit dem Verein Familie in Zentrum. Sie haben dort als Geschäftsführerin gerade aufgehört, sind aber immer noch beratend zumindest dabei. FITZ hat 5 Familienzentren, 3 Kitas. Sie vermitteln Tagesmütter und Tagesväter. Das heißt, Sie sind ein Träger der Jugendhilfe. Was denken Sie, also Kita versteht jeder, Tagesmütter ist auch klar, aber Familienzentren, wie ist Ihre Erfahrung? Versteht sich das von selbst, was Familienzentren machen?
Also es versteht sich mehr als der Begriff, den wir vorher hatten, Mütterzentrum. Das warf immer wieder Fragen auf. Und Familienzentrum, ich glaube, das legt schon nahe, dass die Familie dort im Zentrum steht und dass es vielleicht ein Ort ist, an dem man sich treffen kann. Und gleichzeitig ist immer noch diese Problemorientierung im Raum.
Genau, das also, dachte ich auch. Brauche ich ein Problem, wenn ich da hingehe oder
ganz
nicht?
Genau, ja. Und das ist das, was uns von anderen Orten vielleicht auch unterscheidet. Obwohl es Familienbildung heißt oder Familienzentrum, ist es nichts Institutionelles, das irgendeinen Kursplan vorschreibt oder irgendwelche verpflichtenden Sachen hat. Und es wird auch nicht gewabert, so zeig mir dein Problem, du musst ein Problem vorweisen. Nein, ich komme im Rahmen der Öffnungszeiten, ich muss an nichts teilnehmen, ich darf einfach nur da sein. Ich muss kein Problem vorweisen, um den Zutritt zu erhalten. Es geht wirklich um das öffentliche Wohnzimmer, in dem ich mit meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, wie auch immer meine Familie gerade geartet ist, dort aufschlagen kann, um Gemeinschaft zu erleben und auch so ein Unterstützungssystem, das sich da entwickelt.
Wie sieht das konkret aus? Weil wir haben jetzt sehr über das, was es alles nicht ist, gesprochen, aber so, dass ein Bild entsteht, also Sie haben Wohnzimmer da. Also bei Wohnzimmer geht bei mir erstmal eine Vorstellung los. Das ist also Wohnzimmer ist ja auch ein Ort, so in dem, wo es eben kein Programm gibt, wo man auch rumdallern kann.
Genau, da kann man auch rumdallern.
Ja. Abhängen kann. Mhm. So, wie läuft es bei Ihnen? Ist der Tag dann auch völlig offen, die Tür geht auf und dann mal sehen, was passiert?
Ja, also im Grunde genommen sind diese offenen Wohnzimmer oder das Familiencafé, das heißt an den verschiedenen Standorten auch anders, verschieden. Das ist das Herzstück unserer jeweiligen Zentren. Und das ist dieser offene Raum, den ich betreten kann im Rahmen der Öffnungszeiten. Ich komme rein, es ist gemütlich, es gibt eine offene Küche, es gibt alles, was ich brauche, um mit einem Kind einen Tag zu verbringen. Also auch angefangen vom Lätzchen über Wiegen und Kinderstühle, Spielzimmer, gemütliche Sitzecken. Finde ich alles, was ich einfach brauche und eben die Menschen dazu, mit denen ich dann zusammen sein kann. Und ich finde auf alle Fälle Ansprechpersonen, die so eine Willkommenskultur schaffen. Also die dafür sorgen, dass ich mich wirklich wohlfühle, dass ich ankommen kann. Jemand, der mal mein Kind nimmt, damit ich vielleicht mal in Ruhe essen kann.
Ja, wir haben ja gerade, es war ja gerade auch im Vorfeld vom Muttertag, gab es ja auch so diese Untersuchungen, wie das also gerade insbesondere eben Müttern geht in Deutschland, so dieses Gefühl der Überforderung, dieses Gefühl, nie fertig zu sein und so, hatten wir ja gerade dieses Thema. Und insofern ist es nicht banal, wenn Sie sagen, der auch jemand, der auch mal mein Kind nimmt. Ja,
ja. Und zu diesen Gefühlen, die Sie gerade beschrieben haben, kommt auch so ein Gefühl der Einsamkeit.
Und nun dieses Mütterzentrum, jetzt heißt es Familie im Zentrum, dieses Angebot, das gibt es jetzt in Ihrem konkreten Fall also 30 Jahre oder noch länger. Und hat sich das aber verändert? Also es klingt ja erstmal so ein Wohnzimmer, so ein offener Raum, also der verändert sich sicher mit den Menschen, die da sind, aber so von der erstmal von der programmlichen Seite, wenn Sie kein Programm haben, Ihr Blick darauf als, wie sagt man heute, als Fachpersonen?
Ja, also die Räume, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind umgrenzt von Angeboten. Wir arbeiten mit Hebammen zusammen. Wir haben diese speziellen Treff- und Kommunikationsangebote, die junge Eltern besonders interessieren. Krabbelspielgruppen, Stillgruppen. Aber es gibt auch viele Gruppen, die sich selbstständig da treffen. Und natürlich hat sich das über die Zeit verändert. Also wenn ich an die Pionierzeit in den 90ern denke, dieses unglaubliche Gefühl von, ich gestalte gemeinsam mit anderen was Neues und ich gehe in Kontakt auch mit Politik, ich kämpfe für bestimmte Überzeugungen, die ich habe, bis heute, wo das schon so mehr etabliert ist und auch eine große Erwartungshaltung von den Familien ist. Also es ist jetzt schwerer, den Raum zu zeigen, in den Menschen sich selbst einbringen können, also wo sie auch mitgestalten können, weil die Räume an sich schon so existieren. Also ich spreche jetzt mal über Ehrenamt, Engagement und am besten entwickelt sich das immer noch aus diesem Alltag heraus, also wo eben kein Programm ist, wo ich die Menschen so annehme, wie sie sind, wie sie kommen und durch die Gesprächskultur, durch dieses Alltag gestalten, auch herausfinde oder die Menschen dabei unterstütze, herauszufinden, was ist da noch in mir, ne? Was kann ich gemeinsam mit anderen bewegen? Und das ist total schön, das mitzuerleben. Da brenne ich immer noch dafür, weil das so, so schön ist, zu sehen, wie jemand, der völlig erschöpft einfach von einem Schreibaby oder von einer komplizierten Partnerschaftssituation bei uns ankommt. Und ja, die Blütenblätter, die entrollen sich wieder, es wird wieder grün und bunt und das Netzwerk, das wir geknüpft haben, das trägt.
Und was meinten Sie mit es gibt viel mehr Erwartungshaltung heute als in diesen 90ern, wo Sie eben so ein bisschen schwärmerisch von diesem Aufbruch sprachen?
Ich glaube, in den 90ern war dieses Gefühl von, ich kann auch mit dem Kind zu Hause bleiben. Ich muss es nicht, also es geht auch nicht, es sind nicht genügend Betreuungsplätze da, aber ich habe auch die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich finde das schön mit meinem Kind, nicht nur ein Jahr zu Hause zu sein, sondern vielleicht zwei oder sogar drei bis zum Kindergarteneintritt. Das hat bedeutet, dass in unseren Familienzentren kontinuierlicher Menschen länger am Start waren mit Kindern, die da so herangewachsen sind, bis in die Kita gegangen sind. Und heute ist es eher so, dass es sehr getaktet ist. Die Eltern kommen, nehmen Angebote wahr und sind schon sehr wieder ausgerichtet auf die Rückkehr ins Berufsleben. Und das wirkt sich eben auf die Erwartungen aus. Ne? Was bietet ihr an? An was für Kursen kann ich teilnehmen?
Wie kann ich meine Zeit sinnvoll verbringen?
Genau.
Und das Wohnzimmer klingt gleich ein bisschen sinnlos. So einfach hier nur sitzen oder was?
Ja.
Was lernt mich das?
Ja, und die Erfahrung ist dann aber eine andere, dass genau dieses Miteinander sein, dieses ins Gespräch kommen, dieses von anderen erfahren und schon eine Entlastung spüren, einfach dadurch, dass ich sehe, aha, das hast du auch erlebt, da muss ich mich jetzt nicht fertig machen, dass mein Kind sich plötzlich schreiend auf den Boden wirft, wo es gerade letzte Woche noch total lieb war. Was habe ich falsch gemacht? Also gerade dieses Ermutigen, dieses Unterstützen, das ist unschätzbar. Also was ich da präventiv leiste was wir da leisten in den Familienzentren, das spart viel Geld im Späteren. Also da werden Probleme schon aufgefangen an einem Punkt, wo die Selbstwirksamkeit der Eltern noch gestärkt werden kann, ohne dass gleich Institutionen eingeschaltet werden müssen.
Da haben Sie jetzt dieses Wort gesagt, präventiv. Also weil ich sagte anfangs auch, Sie sind ein Träger der Jugendhilfe, also präventiv, während es also einen großen anderen Teil der Jugendhilfe gibt, der eben intervenierend tätig ist, ist es bei Ihnen Prävention? Das heißt also, Sie haben richtig auch eine Vorstellung davon, was dieses offene Angebot, Sie haben gesagt, das spart viel Geld, was es bewirken soll. Gleichzeitig haben Sie aber gesagt, naja, problemorientiert sind wir eigentlich gar nicht so. Das ist so ein bisschen paradox, ne?
Ja, und eigentlich auch nicht, weil wir ja erstmal diese Offenheit für alle Lebenslagen und für alle Familienkonstrukte haben, die es so mittlerweile gibt. Und unsere Erfahrung zeigt, dass mit einer gewissen Vertrautheit, mit einer Gestaltung von Beziehungen dann eben doch Fragen auftauchen, aus einer Trennungssituation heraus oder in einer Patchwork-Familie oder Migrationsgeschichte, wo wir das aufgreifen können und auch wieder, und das ist auch das Tolle, bedarfsorientiert Angebote organisieren können. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Alleinerziehenden merkt, also eine Alleinerziehende merkt, dass noch verschiedene andere mit derselben Problemlage vor Ort sind, dann können wir die dabei unterstützen, sich zu ihren speziellen Lebenssituationen zusammenzufinden und auszutauschen oder eine Beratungsstelle zu empfehlen. Also schon zu einem Punkt, wo eben noch kein Problem in diesem Ausmaß entstanden ist, das dann eine institutionelle Einmischung erfordert.
Also auch wenn es um Konflikte in Beziehungen geht zum Beispiel.
Ja, genau.
So.
Auch um die Begleitung von Kindern, die speziellen Entwicklungsphasen, Rückkehr ins Berufsleben, Mehrsprachigkeit, queere Partnerschaften. Zweisprachigkeit in einer Familie.
Bilingual.
Genau.
Ja.
Und auch Eltern mit Kindern, die in irgendeiner Form eine Einschränkung haben, geistig oder körperlich. Alles das findet Raum und wird wieder mit anderen Angeboten vernetzt, die in der Stadt sind. Und das ist präventiv.
Ja. Und die Familienzentren von Ihrem Verein, die sind in Stadtteilen von Leipzig, die ziemlich verschieden sind. Also wenn wir einmal Grünau nehmen und andererseits Plagwitz, also plakativ, einmal Plattenbau, andererseits eher Prenzlauer Berg-isch. Wie verschieden sind die Familienzentren in den verschiedenen Stadtteilen? Wie unterscheiden sie sich? Also wenn wir gerade die beiden nehmen, wenn das ein gutes Beispiel ist.
Ja, die sind sehr verschieden und das ist auch wieder unsere Stärke. Dadurch, dass der Raum an sich erstmal offen ist, nicht vorgeschrieben, wird er von den Menschen gestaltet, die da hinkommen. Und auch das Angebot richtet sich nach den Bedarfen der Menschen, die da hinkommen. Das heißt, in Grünau ist eine ganz andere Dynamik drin, in Paunsdorf auch eine ganz andere Dynamik drin. Dort haben wir auch eine Kita zusammen mit dem Familienzentrum als in Plagwitz. Unsere Erfahrung lehrt, es sind andere Probleme oder Fragen,
sie sind trotzdem da. Können Sie es konkreter machen, wenn Sie sagen, also da ist eine ganz andere Dynamik? Also was heißt das?
Das heißt, dass in Grünau zum Beispiel Familien kommen oder auch durch unsere Familienlotsinnen dahin gelockt werden, gelotst werden, die es schon schwer haben, sich um ihre alltäglichen Angelegenheiten zu kümmern. Also Anträge zu stellen, sich um bestimmte Unterstützungen zu kümmern. Es gibt Familien, die, oder Mütter jetzt ganz konkret ein Beispiel, dass die aus der Wohnung rausgeflogen sind, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Eine schwierige Trennungssituation dazu, eine Krankheit der Mutter, ein drittes Kind wird geboren. Und das ist so eine Multiproblemlage, in der wir, da wir mit der Frau schon vertraut sind, auch sehr, sehr niederschwellig helfen und begleiten können. Und wir haben jüngst mit einer der Besucherinnen ein Interview geführt und gefragt, was ist jetzt anders für dich? Und da hat sie gesagt, ich fühle mich nicht mehr so allein. Ich traue mich jetzt schon selbst beim Arzt, beim Amt anzurufen und meine Probleme zu bearbeiten. Ich bin optimistischer und ich komme raus aus meiner Wohnung. So. Und das ist unglaublich wertvoll. Und das passiert in Grünau häufiger als in Plagwitz, wo doch die Bewohnerschaft rundherum mit einem anderen Bildungsniveau, mit einer anderen Geschichte des eigenen Gewordenseins schon am Start ist. Ne? Vielleicht auch teilweise behüteter aufgewachsen ist als die Menschen, die in Grünau ins Zentrum kommen. Und wir haben natürlich eine viel, viel größere Community von Menschen mit Migrationsgeschichte, sowohl in Paunsdorf als auch in Grünau. Das bedeutet Angebote für Vorschulkinder, die aus solchen Haushalten kommen, für einen besseren Schulstart. Das bedeutet Konversationscafés für Frauen mit Migrationsgeschichte, mit Fluchterfahrung, die mit ihren Babys, mit ihren Kleinkindern zu uns kommen können und sich mit der deutschen Sprache beschäftigen. Und das sind solche niederschwelligen Türöffner, die es uns ermöglichen, mit diesen Frauen, mit diesen Familien in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen und dann zu schauen, was brauchen die? Womit können wir die noch unterstützen? Und dann, ja, dann stehen die plötzlich in der Küche und kochen mit oder gestalten ein Fest mit, machen selber ein Angebot für andere. Das ist das Allerbeste. Mhm. Und wir sind einfach die Raumhalterinnen, die das behüten, unterstützen, begleiten.
Und nun haben Sie die meiste Zeit im Verein Mütterzentrum gearbeitet. Wieso haben Sie daraus nun den Verein Familie im Zentrum gemacht? Also richtig so mit, ich habe gesehen, mit Release-Party und so. Und wir haben auch insgesamt Ihr ganzes Erscheinungsbild auch renoviert und so. Wieso? Wieso war das, hat Mütterzentrum für Sie nicht mehr hingehauen?
Die Frage hat uns im Grunde genommen in den letzten 20 Jahren beschäftigt. Es ist immer wieder auch von Besucherinnen und Besuchern aus der eigenen Belegschaft auch aufgetaucht. Weshalb heißen wir immer noch Mütterzentrum? In einer ersten wilden Diskussion vor längerer Zeit ist dann zumindest der Entschluss entstanden, die einzelnen Standorte in Familienzentrum umzubenennen. Und ich gehörte damals noch zu den Verfechterinnen des Namens, weil ich gedacht habe, solange das immer noch so ist, dass sofort defizitär gedacht wird, wenn Mutter oder Mütter in einer Überschrift auftaucht, Mütterzentrum, da denken die meisten Menschen sofort Frauenhaus geschlagen, extrem hilfsbedürftig, so, und kann ich da überhaupt, da sind wir wieder beim Problem, ne? Mütterzentrum, ich habe ja gar kein Problem, warum soll ich da hingehen?
Genau, klingt also, irgendwie wie Müttergenesungswerk
ganz genau,
oder so,
ja,
oder Mutter-Kind-Kur, ja, oder...
Und deswegen habe ich das aber verteidigt, weil ich gedacht habe, wenn man das so rechtfertigen muss, ja, dann muss es weiter so heißen, weil gerade so. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wir wollen auch, dass Menschen nicht erst stutzen und fragen müssen, sondern die sollen sofort sehen, aha, Familie. Familie im Zentrum unserer Aufmerksamkeit.
Außerdem denke ich die ganze Zeit, wenn ich Ihnen zuhöre, das stelle ich mir vor, dass uns ja außerdem, also nicht nur ich Ihnen zuhöre, sondern hoffentlich viele Menschen am Radio zuhören, dass schon längst, also schon 5 Fragen die Frage im Raum ist, was eigentlich mit den Vätern?
Ja, die Väter, die sind in den letzten 10 Jahren sichtbarer geworden. Wir sind immer offen gewesen für die ganze Familie, auch wenn Mütterzentrum drüber stand. Und gerade in den Gründungsjahren sind sehr viele Männer mit am Start gewesen und haben gemeinsam mit ihren Frauen unterstützt und sind präsent gewesen. Und
aber so der Klassiker, dass die dann also die Möbel zusammengebaut haben, oder waren die dann auch tatsächlich so was mich gerade so anzieht, so dieser Wohnzimmergedanke, so dieses, man kommt da hin und man weiß eigentlich noch gar nicht, was mache ich da eigentlich heute? Wie war das von den Rollen her? Also das, ich komme jetzt einfach mit dem Klischee vom Muttertag, dass es also, obwohl das stimmt gar nicht, dass es Männern schwerer fällt, vor einem unorganisierten Tag zu stehen, aber man hat erstmal andere Orte, zusammen abhängt. Ja. Mhm. Gibt andere Abhängkulturen für Männer.
Mhm. Und gleichzeitig hat sich das Bild doch gewandelt. Also ich habe vor einigen Jahren ja das Zentrum in Plagwitz geleitet und habe da schon immer gedacht, das wäre doch schön, für Väter auch speziell ein Angebot zu machen.
Na klar, wie naheliegend.
Hat aber nicht gepfunzt. Und warum? Weil ich mir das ausgedacht habe. Und die Zeit war vielleicht noch nicht reif oder so. Es ist immer am besten, das kommt von den Leuten selbst. Also, dass ein Bedürfnis da ist, sich zu treffen und sich einen Ort zu suchen. Und das hat sich verändert. Also, es gibt viel, viel mehr Männer, Väter, die genau so einen Ort auch brauchen und suchen, weil sie sich mehr in die Familienarbeit einbringen. Und wir haben mittlerweile in Plagwitz, glaube ich, 2 Krabbelspielgruppen, die von Vätern selbst geleitet werden, und auch noch ein Angebot, wo die Männer sich explizit zusammensetzen, um speziell zu ihren Themen zu sprechen, sich auszutauschen. Also ein viel selbstverständlicheres Umgehen mit Kind, Alltag verbringen.
Mhm. So. Und eine andere Vorstellung von der Vaterrolle wahrscheinlich.
Ja.
Auch, ne?
Ja.
Raimonde Will vom FITZ Leipzig, vom Verein Familie im Zentrum, bis vor kurzem eben Verein Mütterzentrum, ist heute hier zu Gast bei MDR Kultur trifft. Raimonde Will, Sie sind Sozialmanagerin, Sie sind lange die Leiterin vom Verein Familie im Zentrum in Leipzig gewesen. Sie haben aber auch eine Ausbildung als Clown und Sie schreiben auch Gedichte. Und ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt hier zu nahe trete, aber haben Sie Lust? Also, dass wir so einen Moment Lesung machen?
Auf jeden Fall. Sie erfüllen mir einen Traum, wenn ich im Radio ein Gedicht vortragen darf.
Na dann.
Soll ich jetzt loslegen, ja?
Unbedingt.
Okay. Also, ich habe mir das Gedicht ausgesucht vom Melancholiker. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig im Studio, die entsprechende Haltung einzunehmen, weil eigentlich muss man da ein bisschen sich auch in die Depression begeben. Körperlich, das unterstützt beim Vortrag, aber ich versuche es so. Der Melancholiker. Die Liebe. Sie ist einzigartig, schmückend, umkränzt das Herz, hängt sich so ungemein beglückend an alle inneren und äußeren Organe und treibt mich durch den Tag in rosa-rotem Wahne. Ich bin so glücklich, könnte Purzelbäume schlagen. Das Leben ist so schön, ich kann es nur so schlecht ertragen. Die Leichtigkeit, das ungekämmte Lachen sprengt mir die Brust, senkt mich mit heißem Rachen. Ach, ist das furchtbar, dieses Kitzeln in der Seele, wenn ich die nächste Depression verfehle. Komm, Schmerz, zwing doch die Winkel meines Mundes gewohnheitsmäßig abwärts in des tiefsten Grundes Gram, wo ich mich bat, im Strome meiner Tränen. Das Glück, es lächelt mit gebleckten Zähnen und legt ein hirnentleertes Grinsen über meinen Trauerflor. Die Aura geht mir völlig in die Binsen, ach, Amor, schieß doch in den Wind, du blinder Tor.
Premiere, Glückwunsch.
Ja, danke.
Raymond de Ville war das mit Der Melancholiker. Warum eigentlich Der Melancholiker und nicht Die Melancholikerin?
Naja, ich habe mich halt für den entschieden.
Sie schleichen das jetzt aus mit der Arbeit und der Verantwortung für den Verein. Heißt das, dass Sie dann bald mehr schreiben werden?
Ich wünsche es mir sehr. Also ich hoffe, dass die Muse mich wieder küsst. Die hat sich ein bisschen verzogen, weil das in den letzten Jahren so anstrengend und umfangreich geworden ist. Ja, der Arbeitszusammenhang, dass die nicht mehr vorbeigeritten kam.
Die braucht Voraussetzungen, ja?
Ja, so ein bisschen. Also Sachen aufnehmen aus der Umwelt. Und wenn ich was geschrieben habe, dann war es eher dann in diese Richtung, wo ich gerade vorgetragen habe, aber dann ganz ernsthaft.
Ernsthaft, das ist ganz schwer. Ironie im Radio ist ganz schwer. Mhm. So, dass weil man jetzt nicht sieht, wie sie dabei also die Augenbraue in eine Richtung verzogen haben bei ernsthaft, dann ist das, also das war jetzt also mit Anführungsstrichen in der Luft so damit so gemeint. Und sie sind ja von den Texten und Worten tatsächlich gekommen, bevor sie mit der Arbeit in den Mütterzentren angefangen haben. Kann man das so sagen?
Ja.
Also ich habe gesehen, sie hatten eigentlich einen Traumjob im Nischenland DDR als Lektorin bei Reklam?
Ja.
War das auch so? Hat sich das so angefühlt? So, also von außen drauf geguckt?
Ich war zumindest dabei, mir die Nische einzurichten. Ich war sehr optimistisch, dass mir das gelingen wird. Ich hatte als Kind manchmal das Gefühl, auch ich möchte am liebsten Leserin werden. Und das schien bei Reklam, ja, da war ich da schon sehr nah dran. Außer, dass ich mir die Texte natürlich nicht selber aussuchen konnte. Aber ich durfte schon so kleine Sachen übersetzen. Ich habe ein tolles anderes Arbeiten auch kennengelernt und war da am Anfang auch ein bisschen orientierungslos. Ja, aber bevor ich so richtig zugreifen konnte, kam ja dann die Wende. Und als jüngstes Mitglied des Teams war ich auch die Erste, die sich verabschieden musste.
Wollten Sie nicht eigentlich Deutschlehrerin werden?
Wollte ich, und dann habe ich innerhalb des ersten Studienjahres begriffen, was das bedeutet, also was da von mir erwartet wird. Ich hatte die irre Vorstellung, dass ich mit den Heranwachsenden über Literatur sprechen kann und denen die deutsche Sprache auf eine schöne Art nahelegen darf, und dann habe ich aber gemerkt, was ich alles für Vorgaben bekomme, wie ich ein Gedicht zu interpretieren habe, welche Gedichte ich nehmen darf und wie Aufsätze zu schreiben sind. Und das hat mich sofort extrem abgeturnt.
Das hat Ihnen nicht gefallen?
Hat mir nicht gefallen. Nee, das macht doch keinen Spaß.
Und wenn Sie über Ihre Kindheit, wenn Sie also jetzt dann bald wieder mehr schreiben und Ihre inneren Stimmen wieder deutlicher hören, so, wenn Sie da ein Buch drüber schreiben würden über die Kindheit, also ich habe so von den Eckdaten gesehen, also wird es einen Teil Thüringen geben und einen Teil Sachsen, Erzgebirge?
Ja, genau. Ich bin in Thüringen aufgewachsen und dann ins Erzgebirge verfrachtet worden, weil meine Mutter noch mal geheiratet hat. Und ich weiß nicht, ob ich ein Buch schreiben könnte, weil mich das alles noch sehr, sehr, sehr bewegt und bedrückt. Vor allem meine frühe Kindheit. Ich bin mit 6 Wochen in die Wochenkrippe gegeben worden. Und manche Menschen begreifen gar nicht, was Wochenkrippe ist, weil sie denken, ich bin in der Woche in der Krippe gewesen, so wie in der Kita. Aber Wochenkrippe hieß eben wirklich Montag früh bis Freitag oder Samstag, je nachdem. Und ich habe in den letzten Jahren wirklich begriffen, in den letzten 30 Jahren begriffen, was das bedeutet, wenn so ein kleines Kind in so eine fremdbestimmte, kalte Umgebung gegeben wird, ohne vertraute Person, Mutter, Vater in der Woche. Und ja, das hat mich ganz schön geprägt.
Sie haben angedeutet, dass es Ihnen nicht leicht fällt, darüber zu reden. Deshalb also will ich da jetzt gar nicht so viel weiter nachfragen, aber nur noch so die trockenen Eckdaten. Wie alt waren Sie, als Sie da in der Wochenkrippe waren?
Sechs Wochen, ja.
Und bis wann?
Ja, die ganze Zeit, bis dann mit 3 Jahren die Übergabe in die nächste staatliche Betreuungseinrichtung dran war, nämlich Kindergarten und dann Schule.
Und denken Sie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Ihrer, also diesen Kindheitsdingen und Ihrer Leidenschaft dann später im Beruf? Das, was Sie jetzt tatsächlich die ganzen Jahre gemacht haben?
Also ich glaube schon. Mir ist das so, mit der Zeit ist mir das bewusst geworden, dass ich mit dem, was ich mit anderen gemeinsam hier in Leipzig gestaltet habe, mit diesem Schaffen von Orten, an denen Kinder willkommen sind, Eltern willkommen sind, eine Gemeinschaft gelebt wird, dass das aus einem tiefen inneren Bedürfnis heraus geschieht, für liebevollere Gegenden zu sorgen, also liebevollere Räume zu gestalten.
Und immer wieder Lust, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht zu haben, im Zusammenhang zu sein.
Ja.
Das ist also, ja, ich finde das Wort, das ist menschelt, finde ich ja eigentlich kein schönes Wort.
Nee,
aber
mag ich auch nicht.
Nee, aber das ist, ich meine, aber das meint eigentlich das Richtige, oder?
Mhm.
So, dass Sie also jemand sind, wir haben so viele technische Worte dafür, dass man viel Kontakt hat. So,
ja, aber im Kontakt sein, das ist schon was Wesentliches. Also ich begreife das immer mehr, dass dieses, was wir in unserer, jetzt habe ich mal die Mehrzahl genommen, weil ich das auch von anderen Menschen kenne, die wie ich aufgewachsen sind, dass wir in einer Kontaktlosigkeit aufgewachsen sind, die es uns im späteren Leben extrem erschwert, daran zu glauben, dass es wirklich eine Verbindung zu anderen Menschen geben kann, die verlässlich ist. Also die bestehen bleibt, auch wenn ich die Person nicht sehe. Dass man sich da entspannen kann, weil die Beziehung, der Kontakt einfach verlässlich da ist.
Ja. Und so ist das richtig ihr Feld geworden, ihr jeden Tag arbeiten.
Ja.
Das ist ja insofern, das klingt so zwangsläufig jetzt gerade so oder in einem guten Sinne, also richtig.
Ja, absolut. Das fühlt sich richtig, richtig schön an. Und ich muss jetzt gerade, obwohl Sie da nicht danach gefragt haben, an den Fragebogen denken. Diese Frage, woran glauben Sie? Und da ist mir der Satz eingefallen, ich glaube an Liebe als die Grundlage, die notwendige Grundlage allen Handelns, wenn es gut werden soll. Und das beschreibt es eigentlich am besten, finde ich.
Und das haben Sie zu Ihrer Arbeit gemacht, zu Ihrem Alltag, zu dem, was also jeden Tag passiert. Also Sie haben sozusagen dieses große Sehnsuchtsthema, so haben Sie zu einem Alltag machen können.
Ja, da habe ich mir ein ganz schön großes Geschenk gemacht.
Und dass Sie dieses erste Mütterzentrum mitgegründet haben, also Sie waren zu dem Zeitpunkt ja selbst auch Mutter gewesen und Sie... Ja, was hatte das damit mit ihrem eigenen Muttersein zu tun? Was wollten Sie damit, dieser Wohnzimmergründung? Was war das Anziehende über das hinaus, worüber wir jetzt gesprochen haben, was ja eher so klang, dass Ihnen auch später erst klar wurde, was Ihre großen Themen dahinter waren. Aber als junge Mutter praktisch, ich mache hier mit beim Mütterzentrum.
Naja, zum einen spielte eine Rolle, dass ich meine Arbeit verloren hatte. Zum anderen... Und diese Sehnsucht, die habe ich damals schon sehr gespürt. Ich wollte unbedingt, dass meine Kinder etwas anderes erleben, als ich es erlebt habe. Und dann bin ich diesen Frauen begegnet, die dabei waren, was zu kreieren aus ihrem solidarischen Zusammenhalt heraus. Und dieses Erleben von Solidarität und Miteinander mit den Kindern, dieses Aktivsein und dabei sich so wirklich so auch gnadenlos auszutauschen über alles, das kannte ich vorher nicht und das hat mir unheimlich gut getan.
Diesen Frauen sind Sie begegnet?
Diesen Frauen.
Ja. Wie sahen die denn aus, diese Frauen, damals? 1990.
Ja, also das war ganz unterschiedlich. Also da waren sehr, sehr alternative Frauen dabei. wie man sie sich so vorstellt, mit den entsprechenden Kleidung und Tragetücher und Stillen im Gehen, Sitzen, wo auch immer. Und im Nachhinein jetzt, wenn ich mir die vorstelle, also da habe ich sowas, sehe ich sowas Ungezähmtes, also sehr, sehr Willensstarkes und äußerlich aber nicht immer zu sehen. Also es waren schon diese Alternativen sofort erkennbaren und dann waren aber auch ganz, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, brave Frauen dabei, denen man das erstmal gar nicht angesehen hat, dass da sowas drinsteckt. Also die Mischung war damals schon so, wie sie jetzt auch ist. Jeder ist willkommen, jede ist willkommen und wir kriegen gemeinsam raus, wie, ja, was wir bewirken wollen.
Und das war ja etwas, Mütterzentren, das gab es ja in den 80er Jahren im Westen bereits. Mhm. Und das war also richtig eine Bewegung in den 80er Jahren. Und die ist dann 89 in den Osten übergeschwappt, war das so?
Ja, die Urmutter der Mütterzentren, Hildegard Schoß, hat in Leipzig in der Moritzbastei einen Vortrag gehalten und hat das Konzept vorgestellt. Und da waren 2, 3 von den Frauen des Unabhängigen Frauenverbands anwesend und die waren völlig infiziert. Die haben gesagt, genau das ist das, wonach wir gerade suchen. Ein Ort, an dem wir trotzdem mit unseren Kindern weiter aktiv sein können, auch politisch aktiv sein können, wo wir was bewirken können. Und dann haben die sich da dran gemacht und haben sich eine kleine Wohnung gesucht und haben einfach angefangen.
Das erste Wohnzimmer.
Ja.
Und welche Bilder von Müttern und Mutterschaft hatte denn diese Bewegung? Also wie passte dir auch zu den Ikonen der feministischen Bewegung?
Das ist eine total interessante Frage, die ich sehr, sehr schwierig zu beantworten finde. Weil ich glaube, am ehesten trifft es sich dort, wo wir auf der einen Seite die Idee der westdeutschen Bewegung nehmen, nämlich wir leisten eine gesellschaftlich relevante, sehr, sehr wichtige Arbeit mit der Erziehung. Im Westen ja vorrangig im häuslichen Bereich. Das soll öffentlich sein. Wir wollen sichtbar sein. Wir wollen sichtbar sein mit dem, was wir leisten, mit dem, was wir tun. Und wir wollen dafür Orte schaffen, an denen das sichtbar wird. Und das trifft sich mit dem, was wir damals empfunden haben. Wir wollen jetzt nicht in der Versenkung verschwinden. Die ganze Landschaft hat sich verändert. Die Betreuungsplätze sind weggebrochen, weil der DDR-Abschluss Kindergärtnerin, Erzieherin nicht anerkannt wurde. Und auch, es gab ja dann den Geburtenknick und so. Es war wirklich schwierig. Wir sind arbeitslos. Wir wollen nicht in der Versenkung verschwinden. Und da trifft sich das. Ne? Dieses öffentlich sichtbar sein, wirksam sein. Mit und gerade mit den Kindern auch.
Und diese Frauen von damals, die sind ja jetzt vermutlich Großmütter. Also die Mütter von damals sind heute im Großmütteralter. Ja. Sehen Sie sich noch?
Nein, ich weiß von einigen noch. Also ich könnte sie finden.
Aber die kommen nicht mehr ins Mütterzentrum? Oder?
Die sind ein bisschen verstreut auch.
Ja. Okay. Mhm. Und aber, also die gibt es denn, wie ist das generationsmäßig? Also mein Bild ist, dass es, also klar gibt es inzwischen auch mehr Generationenhäuser und solche Begegnungsorte, aber eigentlich üblich ist eher getrennt. Also die einen machen Seniorenzentrum, hat man ein klares Bild, die anderen machen Familienzentrum. Wie ist das bei Ihnen?
Wir bemühen uns sehr um dieses generationsübergreifende Kultur. Also auch Großeltern sind bei uns willkommen und tauchen durchaus auch auf. Und wir sind immer wieder dabei zu schauen, wie können wir das noch deutlicher machen, dass alle Generationen willkommen sind und auch selbst für sich was finden, eine Gemeinschaft, aber auch selbst was in die Gemeinschaft reingeben können. Das ist noch so ein Traum, also so ein Nachbarschaftszentrum im weitesten Sinne, ein Stadtteilzentrum.
Also was auch ein guter Platz ist, was ehrenamtlich zu machen. Mhm. Ja. Also da kann auch der ältere Mann, der also nicht mal ein Opa ist oder so, sondern einfach denkt irgendwie, also mit dem Begriff Wohnzimmer kann ich was anfangen.
Ja.
Und ich möchte irgendwie noch andere Verbindungen in meinem Leben haben als die naheliegenden, dann kann man zu ihnen kommen und wird nicht komisch angeguckt?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, also das würde und das tut es auch, wenn es passiert, und das passiert ja, dann löst das Freude aus und eine Neugierde auch.
Und ich muss dann nicht alles reparieren da, ne?
Nee. Sie haben ein Reparaturtrauma, ich merke das schon.
Ich bin halt ein voller Idiot, muss mir immer Witze anhören.
Ja. Nee, im Grunde genommen haben wir ja auch diesen Grundsatz, dass jeder mit seinen entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungen willkommen ist und die reingeben kann. Und jeder kann halt irgendwas anderes. Und ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die handwerklich richtig was drauf haben.
Na klar.
Und
ja, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Das ist sozusagen jetzt mein privates öffentlich. Was denken Sie denn über das Leben danach, wenn jetzt dieses pralle Arbeitsleben dann wirklich vorbei ist? Was stellen Sie sich vor? Wir hatten es ja eben schon davon, dass Sie vom Schreiben gesprochen haben, aber wie ist das jetzt gerade so, dieses Nachdenken darüber, wie es jetzt weitergeht?
Ja, das meandert so. Also teilweise fühle ich das noch nicht so richtig und versuche mir nicht so viel Druck zu machen. Also mich einfach erstmal so, das ist ja jetzt reichlich ein Monat, dass ich in Rente bin, und ich spüre, dass ich es gut abgegeben habe. Das finde ich richtig gut. Das, ja, ich bin da so ganz ruhig und vertrauensvoll, und das ist eine runde Sache. Und jetzt muss ich halt für mich gucken, was entwickelt sich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit verschiedenen Ideen wieder ein bisschen mehr in Erscheinung trete. Ich habe ja Moderationen gemacht. Ich habe clowneske Tagungsbegleitung gemacht. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mhm. Kann ja mal schauen, ob das nach wie vor noch auf Interesse stößt. Und ja, ein bisschen Teamentwicklung. Mal schauen. Also ich habe einiges im Portfolio, wo ich mal schauen kann, ob ich da noch tätig sein kann damit.
Also Sie haben nicht die Vorstellung, dass das so ein ganz klarer Schnitt ist, so von wegen, bis dahin habe ich gearbeitet und jetzt bin ich Rentnerin und jetzt ist also die jetzt bricht die lange freie Zeit an.
Da ploppt bei mir gerade extrem ein Thema auf, das mich schon immer beschäftigt hat, nämlich dass es doch sehr weit verbreitet ist, das Leben an sich aufzuteilen in Arbeit und Freizeit, und das Leben findet irgendwie nur in der Freizeit statt. Das ist auch die Work-Life-Balance, diese Geschichte. Und ich habe diese Trennung nie empfunden. Ich habe immer gedacht, das ist mein Leben. Und einen Teil davon verbringe ich mit Arbeit und einen Teil davon verbringe ich mit anderen Sachen. Aber es ist eins, mein Leben. So. Und deswegen gibt es bei mir jetzt auch nicht diesen Cut. Na klar, Erwerbsarbeit ist noch was anderes als sich was auszusuchen jetzt, womit ich tätig sein kann. Und gleichzeitig habe ich diese Trennung nie so empfunden.
Naja, das ist ja sehr deutlich geworden in diesem Gespräch. Also als wir dann auch über den Zusammenhang gesprochen haben von so ganz, einer ganz wesentlichen Antrieb, einer ganz wesentlichen Sehnsucht in ihrem Leben, dass sie das auch zu ihrem Sinn ja offenbar gemacht haben. Und deshalb ist es auch jetzt dieses Nachdenken über, was mache ich, wenn ich dann nicht mehr muss. So, da haben Sie also jetzt nicht so die Kreuzfahrtfantasien und so haben Sie nicht?
Höchstens Weitwanderwege. Ich habe mir ja vor 4 Jahren mal eine Auszeit genommen. Da bin ich 5 Monate unterwegs gewesen, wandernd über die Vogesen, wandernd in der Bretagne. Und ich gucke jetzt schon immer mal so ein bisschen nach Weitwanderwegen in England oder nochmal an der Küste in Frankreich. Das ist schon auch in meinem Sinn, wenn ich an später denke, zum Beispiel ans nächste Jahr.
Und ich meine, ins Familienzentrum kann man ja, ins Wohnzimmer kann man ja immer gehen.
Na? Ja, da kann ich mich ein bisschen betreuen lassen.
Das ist interessant, weil sie sieht, das ist ja wie so ein kleines, da wird doch nur der Raum gehalten. Und habe ich so verstanden.
Ja, aber wenn ich das Bedürfnis habe, dass mir jemand einen Kaffee kocht und sich gesprächlich zu mir setzt, dann wird dieses Bedürfnis erfüllt.
Dann ist wie im Radio. Das war MDR Kultur trifft mit Raimonde Will vom FIZ Leipzig, vom Verein Familie im Zentrum, Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche ist Claudia Buda da. Claudia Buda ist Professorin für Akkordeon an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Und das Akkordeon ist das Instrument des Jahres 2026. Und schließlich alle Sendungen MDR Kultur trifft gibt es online bei mdrkultur.de und in der neuen App ARD Sounds und im Radio immer noch mal am Mittwoch ab 20 Uhr bei MDR Kultur. Ramon de Ville, Dankeschön.
Ich bedanke mich auch. Das hat großen Spaß gemacht.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.